Ja, hallo, guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich euch nicht, aber einige von euch sehe ich zumindest. Ich wünsche uns Gottes Segen in diesem Gottesdienst, dass ihr meiner Predigt folgen könnt. Das sind Gedanken, die haben mich sehr beschäftigt in der letzten Zeit. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Es ist ein Zitat von Wilhelm Busch. Aber das ist ja nicht nur so ein Satz, den sich der Wilhelm Busch da überlegt hat. Das ist Teil eines wunderschönen Gedichtes. Und dieses Gedicht kann ich euch nur wärmstens anbefehlen. Wer es ganz lesen will, geht ins Internet, gebt einfach ein Vater werden, ist nicht schwer, Wilhelm Busch. Und dann könnt ihr euch dieses Gedicht herunterladen und lesen. Eine Vatertagspredigt. Wenn man heute die Leute auf der Straße fragen würde, was denn am Donnerstag für ein Feiertag war, dann erhält man meistens zur Antwort, ja, Vatertag. In meiner Kindheit war das noch etwas anders. Da hörte man schon öfters, Donnerstag war Christi Himmelfahrt. Ich bin auch so in meiner Erziehung groß geworden, dass ich ganz automatisch sagte, es ist Christi Himmelfahrt und nicht Vatertag. Vatertag war bei uns Christen etwas Anrüchiges. Das gingen die Männer, gingen raus, hatten so einen kleinen Bollerwagen dabei, meistens auch viel flüssige Nahrung. Ne? Und ihre Heimkehr, ihre Heimkunft, die war nicht immer so lustig. Es ging manchmal auch nur noch mit Hilfe von anderen. Für uns Christen ist Christi Himmelfahrt ein ganz wichtiger Tag. Ruft er uns doch in Erinnerung, dass Jesus sein Erlösungswerk auf der Erde abgeschlossen hat und dass er wieder zu Hause beim Vater ist. Ich möchte aber heute Morgen keine Himmelfahrtspredigt im eigentlichen Sinn halten. Heute geht es mir um den anderen Aspekt, um den Vatertag, um den ich früher eigentlich immer einen großen Bogen gemacht habe. Und ich möchte heute Morgen eine Predigt über Väter halten. Wohl kaum etwas hat sich im Laufe der letzten 200 Jahre mehr gewandelt als das Bild des Vaters. Nach Wikipedia bezeichnet Vater den männlichen Elternteil des Menschen. Also ganz schlicht und einfach, Vater ist der männliche Elternteil des Menschen. In den meisten Kulturen haben Väter und Mütter ihren definierten Platz und über Jahrhunderte hinweg auch eine ganz bestimmte Rolle. Dabei beschreibt Vater bzw. Mutter nicht nur eine Stellung, sondern in erster Linie eine Funktion. Väter haben Aufgaben genauso wie Mütter. Es gibt Aufgaben, die man beiden zuordnete, aber auch eine ganze Reihe von Funktionen, die man spezifisch Vätern oder Müttern zuordnete. Und die Stellung und Aufgaben innerhalb der Familie und der Gesellschaft definierten. Man musste also ganz genau, das ist ein Vater, das ist eine Mutter, Vater hat die Aufgaben, Mutter hat die Aufgaben, manche haben Aufgaben, die sie gemeinsam wahrnehmen. Ursprünglich sah man Väter als Patriarchen und Hausväter, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie die höchste Autorität der Familie und des Hauses darstellten. Es gab ein ganzes Literaturgenre, die sogenannte Hausväterliteratur, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat und die Aufgaben des Mannes sehr genau bis ins Feinste definierten. Ihr kennt alle bestimmt den Ausdruck Hausmann. Der Hausmann ist ja nach heutigem Sprachgebrauch eigentlich jemand, wie soll ich sagen, der seine eigentliche Aufgabe nicht so richtig sieht, der zu Hause ist, der nicht arbeitet, der Hausarbeit macht. Aber das Wort Hausmann kommt eigentlich aus dieser Hausväterliteratur und hat eigentlich eine ganz besondere Stellung des Mannes betont. Ganz im Gegensatz, wie man das Wort heute versteht. Im Laufe des 18. Jahrhunderts änderte sich im Zuge der Industrialisierung das Bild des Vaters. Die Väter verbrachten immer mehr Zeit außerhalb ihrer Familien und die Mütter rückten immer mehr in den Blickpunkt des Erziehungsgeschehens. Im Familienrecht des bürgerlichen Gesetzbuches von 1900 war der Vater der Verantwortliche für den Lebensunterhalt der Familie und die Mutter war verpflichtet, für Haus und Kinder zu sorgen. Sie war auch mehr für den emotionalen Part zuständig. Die Sozialisation und die Erziehung der Kinder, insbesondere die Erziehung der Söhne, wurde zunehmend entväterlicht. Am Ende des 20. Jahrhunderts sahen viele Wissenschaftler die Vaterschaft in der Krise. Väter seien zunehmend über ihre Rolle verunsichert und außer ihrer biologischen Funktion als belanglos oder eher ungünstig für die Entwicklung des Kindes und des Wohlbefindens der Mutter bewertet. Also ein ganz anderes Bild wie noch 200 Jahre vorher, als der Vater der Patriarch und der Alleinverantwortliche war. Schlagworte aus dieser Zeit sind ökomanische Workaholics, Drückeberger, wenn es um Unterhaltszahlungen geht. Und in letzter Zeit ist dazu noch der Missbraucher gekommen, als den man den Mann oder den Vater in Anführungsstrichen sieht. Man definiert drei Teilbereiche des Vaters. Da ist zum ersten der biologische Vater, also der Erzeuger. Dann gibt es den rechtlichen Vater. Das ist der, der vor dem Gesetz für das Kind aufkommen muss. Und es gibt drittens den sozialen Vater. Der soziale Vater, das ist der, der eigentlich die Beziehung und das, was an Erziehung noch beim Vater ist, wahrnimmt. Es ist interessant, dass es in unserer heutigen Gesellschaft Väter gibt, die einen oder mehrere dieser Teilbereiche abdecken. Es gibt Familien, da haben die Kinder einen sozialen Vater. Der rechtliche Vater, der den Unterhalt zahlen muss, der ist gar nicht in der Familie. Und der biologische Vater, der ist auch nicht vorhanden. Es gibt Kinder, die in diesem Sinne mehrere Väter haben. Und ursprünglich und Gott gewollt ist eigentlich das Bild der Familie, in der der Vater in Anführungsstrichen alle diese Bereiche abdeckt. Also der Vater in der von Gott gewollten Familie ist der biologische, der rechtliche und der soziale Vater. Man hört und liest immer mehr vom neuen Vater. Das ist der absolut jetzt gültige Stand der Erziehungswissenschaftler, der neue Vater. Und diese heutigen neuen Väter, kann man lesen, die sind oft toleranter, die sind solidarischer, die sind großzügiger, die sind zärtlicher, die sind fürsorglicher und kooperativer ihren Kindern gegenüber. Das klingt doch gut, oder? Es gibt allerdings kritische Stimmen, die die Existenz des neuen Vaters mehr auf der medialen Ebene sehen als in der Realität. Man spricht viel darüber, aber wenn man ins Detail schaut, wenn man in die Familien hineinschaut, dann ist von diesem neuen Vater, so gut es klingt und so schön das auch sein mag, nichts zu finden. Die Grenzen zwischen Müttern und Vätern verwischen sich immer mehr. Ich habe ein Stichwort gefunden, das lautet, es geht um die Feminisierung der Väterrolle. Zurzeit scheint es kein verbindliches, einheitliches Vorbild zu geben. Entweder ist der Vater abwesend oder gar ein Missbraucher oder als neuer Vater ein fast perfekter Vater, in dem er die mütterliche Rolle gleich mit übernimmt. Ein Dilemma. Geht es doch bei Vätern und Kindern und Müttern und Kindern um Beziehungen. Um Beziehungen, die elementar für die Entwicklung des Kindes und für den Zusammenhalt in der Familie sind. Unser Predigtext lenkt uns unseren Blick auf eine Vater-Sohn-Beziehung, wie sie idealer nicht sein könnte. Ich lese dazu aus Lukas 24 eben die Geschichte von der Himmelfahrt. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden den, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Jesus Christus und sein himmlischer Vater. Wenn wir darüber nachdenken, stellen sich nicht Fragen wie: War Gott nun der biologische, der rechtliche oder der soziale Vater? Gott fügt dem noch eine umfassendere Komponente hinzu. Er ist der unendlich liebende Vater. Davon kann man in Wikipedia nichts lesen. Ohne Liebe steht die Vater-Kind-Beziehung auf tönernen Füßen. Nur Liebe kann zulassen und ertragen, was Jesus für uns getan hat. Aus Liebe zu seiner Schöpfung, zu uns Menschen, hat Gott, der himmlische Vater, seinen Plan zur Erlösung der Schöpfung zugelassen. Aus Liebe hat er zugelassen, dass sein Sohn Mensch wurde und unsere Sünden ans Kreuz getragen hat. Aus Liebe hat er seinen Sohn wieder auferstehen lassen und hat ihn zu sich in sein Reich gerufen. Gott hat Jesus nicht geopfert, wie manche Religionskritiker äußern. Er ist kein grausamer Despot, der von Jesus Gehorsam einforderte. Wie viele menschliche Väter haben im Gegensatz dazu ihre Söhne in den Krieg ziehen lassen für nicht nachvollziehbare Ziele geopfert? Gott hat auch Abraham daran gehindert, Isaak zu opfern. Gott möchte keine Menschen, die geopfert werden. Gott möchte keine Menschen, die getötet werden. Gottes Wesen ist Liebe, und aus dieser Liebe heraus lässt er auch seine Schöpfung nicht fallen, sondern lässt Jesus seinen Sohn gehen, um die Schöpfung zu retten. Und das alles erklärt Jesus in seiner letzten irdischen Stunde seinen Jüngern. Er musste ihnen die Augen öffnen, dass sie die Zusammenhänge begreifen konnten, warum er auf die Welt gekommen war, warum er ans Kreuz gegangen ist, warum er am dritten Tag auferstanden ist, dass sie dieses großartige, dieses unendliche Rettungswerk des Vaters im Himmel begreifen konnten. Er öffnete ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Ich habe einige Verse aus Epheser 1, die Verse 3 bis 5, wo Paulus diesen Lobpreis für uns in einigen Versen zusammenfasst. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in der Liebe. Er hat uns dazu vorbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was mir an diesen Versen so besonders gut gefällt, hier ist davon die Rede, dass wir vorausbestimmt sind, seine Kinder zu sein. Nicht nur Jesus ist Gottes Kind, Gottes Sohn, sondern wir sind Gottes Kinder. Und er hat uns in diese Liebe, die er Jesus gegenüber aufbringt, diese Liebe, die bringt er auch für uns auf. Er liebt uns mit der gleichen Liebe, wie er Jesus liebt, als seine Kinder. Hier haben wir auch unsere Bestimmung. Wir sind Gottes Kinder. Er ist unser Vater im vollkommenen Sinn des Wortes. Er ist unser liebender Vater. Und das umfasst alles, was Vater auch nur beinhalten kann. Der liebende Vater. Kann es ein besseres Beispiel für eine Vater-Kind-Beziehung geben? Ich möchte mit meiner Predigt keinen Erziehungsratgeber vorgeben. Ich bin selbst Vater und Großvater und habe im Laufe der Jahre viele, viele Fehler als Vater gemacht. Und ich weiß, dass es keine allgemeingültigen Regeln für einen Vater und auch nicht für eine Mutter gibt. Wir sind alle individuell, aber mit Liebe, die Gott in unser Herz legen kann, sind wir in der Lage, diese Schwächen, die wir haben, die Schwächen, die unsere Kinder haben, zu überwinden. Ich muss das zurzeit gerade sehr intensiv erfahren. Ich habe ein bisschen Gnatsch mit meinem jüngsten Sohn und ich weiß im Moment nicht, wie ich das lösen kann. Ich kann nur beten und hoffen, dass Gott mir einen Weg zeigt, wie ich das Ganze wieder klar kriege. Ich weiß in meinem Herzen, ich liebe ihn, ich liebe seine Familie, aber im Moment ist da wie eine Wolke vor der Sonne und ich kann das Ganze nur vor Jesus legen, dass er diese Wolke auf die Seite schiebt. Als ich über den Vatertag und über Väter und Mütter und Familie nachdachte, habe ich einiges verstanden. Und ich denke, es ist wichtig, um es an euch weiterzugeben. Es sind 4 Punkte, die ich euch jetzt noch mitgeben möchte. Der erste Punkt: Väter sollen ihre Aufgabe mit neuen Augen sehen und wahrnehmen. Ja, liebe Väter, ihr müsst euch nicht bemühen, ein neuer Vater zu sein, ein moderner Vater zu sein. Ihr müsst nur eure Augen öffnen, dass ihr euch als Vater wieder wahrnehmt. Was mir aufgefallen ist, viele Kinder sehen in der Schule, in der Erziehung, im Kindergarten kaum noch Männer. Fast der ganze Erziehungsauftrag liegt bei Frauen. Das ist per se nicht verkehrt. Frauen sind genauso gut wie Männer. Aber dieser männliche Aspekt, dieser väterliche Aspekt, der darf nicht aus dem Leben der Kinder verschwinden. Und deswegen sind Väter vielleicht noch viel mehr zu Hause gefordert, in ihrem familiären Umfeld ihren Kindern ein Vater zu sein. Der zweite Punkt: Frauen sollen ihre Männer in dieser Aufgabe bestärken und unterstützen. Männer sollen keine Einzelkämpfer sein, sondern eine gute Familie, die funktioniert nur, wenn Männer und Frauen das Ganze in der richtigen Abstimmung tun. Also liebe Frauen, liebe Mütter, bestärkt eure Männer in ihrer Aufgabe als Vater. Macht ihnen Mut und kritisiert sie nicht, sondern stärkt sie, klopft ihnen auf die Schulter, macht ihnen wirklich Mut in ihrer Aufgabe als Vater. Der dritte Punkt: Mütter haben eine gleichfalls wichtige Aufgabe in ihrer Mutter-Kind-Beziehung. Mütter sind keine Väter, Väter sind keine Mütter. Aber Mütter können ihren Kindern Inhalte vermitteln, Wesenszüge und Wesensarten vermitteln, bei denen sich ein Mann viel schwerer tut. Und der vierte Punkt, Vaterschaft endet nicht. Früher habe ich mal gedacht, schön, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wenn die Kinder 18 sind, bei mir war es damals noch so, da war man erst mit 21 volljährig, heute ist man ja mit 18 schon volljährig. Aber damit endet nicht die Vaterschaft. Die biologische Vaterschaft, die dauert nur einen kurzen Augenblick. Das ist ganz schnell vorbei. Die rechtliche Vaterschaft, die ist mit 18 oder bei mir damals mit 21 vorbei. Da sind die Kinder in ihrer eigenen Verantwortung dem Gesetz gegenüber. Die soziale Vaterschaft, das kann mal ein bisschen länger und ein bisschen weniger lang dauern, aber die Aufgabe als liebender Vater, die endet nie. Die endet nie. Und die sollte sich sogar eigentlich auf die Eigenschaft des Großvaters übertragen. Wenn ich Enkel habe, dann darf ich diese Liebe, die ich als Vater meinem Kind gegenüber aufbringe, dann darf ich die auch auf meine Enkelkinder weitergeben. Ich habe einen schlauen Satz gelesen. Hab dein Kind im Blick, aber nicht an der Hand. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Es gibt natürlich Gelegenheiten und Momente, wo es gut ist, wenn man sein Kind an der Hand hat. Aber in erster Linie sollst du dein Kind im Blick haben. Sollst auf dein Kind achten. Das drückt es nämlich mit anderen Worten aus. Du sollst dein Kind im Blick haben, aber nicht alles kontrollieren, was dein Kind macht. Zum Schluss noch einige Verse aus Matthäus 7. Können wir die nächste Folie noch haben? Habe ich keine mehr, dann muss ich so vorlesen. Ich lese die Verse 9 bis 11 aus Matthäus 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Gott ist unser Vorbild. Er gibt uns weit über das hinaus, wozu wir in der Lage sind, gute Gaben. Er tut Gutes an uns. Und das Größte und das Schönste, was er uns gibt, er schenkt uns ewiges Leben und er schenkt uns ewige Gemeinschaft mit sich und mit seinem Sohn. In diesem Sinne wünsche ich euch ein erfülltes Leben als Väter und Mütter. Gerade auch jetzt in Zeiten der Corona, da kann man ja üben, da ist man ja auf engem Raum zusammen. Es fällt vielleicht manchem schwer, diese Enge zu ertragen, aber es ist ein gutes Übungsfeld, in Liebe aufeinander zu schauen, in Liebe aufeinander zu achten. Väter auf ihre Kinder, Mütter auf ihre Kinder, Väter auf ihre Frauen, Mütter auf ihre Männer und auch die Kinder auf ihre Eltern. Amen.